Herzlich willkommen zu Tag 2 des GEMAS Global Gamescom Podcasts, der mit der spannenden Frage beginnt, wann Jörg meine Moderation unterbricht. Noch nicht? Okay, wir sind heute in einer großen Runde versammelt.
Und zwar sind Benjamin Braun, Christoph Hofmann, Tim Groß und Philipp Spilker und Jörg Lange am Apparat.
Damn! Das ging ja dann doch recht fix.
Dann machen wir weiter.
Wir haben heute viele schöne Spiele auf der Gamescom gesehen und ich gebe als erstes das Wort ab an Tim Groß, der bestimmt Großartiges zu berichten hat.
Wie warst du in Schottland, Tim?
Schottland war super. Ich glaube, Schottland sprechen wir nicht. Also, ich habe heute The Walking Dead gesehen.
Die dritte Episode von Telltale Games?
Nein, nicht die dritte Episode von Telltale Games, sondern den Shooter von Activision.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, und das klingt tatsächlich ein bisschen, ist interessanter als es klingt, weil es, wir haben nicht so viel gesehen vom Spiel, es ging mehr, sie haben mehr darüber gesprochen, sage ich mal. Aber das Konzept ist ganz interessant, weil es gewisse Open-World-Elemente drinne hat. Es klingt ein bisschen nach Alan Wake, wo sie die Open-World-Elemente später wieder rausgenommen haben, als man ist viel mit dem Auto unterwegs und sammelt da unter Umständen auch Überlebende ein, die man dann versorgen muss und die man braucht dann Benzin und Nahrung zum Überleben.
Aber sag mal, wenn ich Walking Dead kenne, dann geht es doch darum, möglichst keinen Krach zu machen. Also wenn du mit der Pistole schießt, schießt du einen Zombie und 100 andere kommen aus dem Wald gerannt.
Richtig, und das ist im Spiel auch so.
Und wie soll das dann mit einem Shooter oder Action-Spiel?
Ja, man kann schießen, man muss die Umgebung ein bisschen im Auge behalten. Mhm. Also die Entwickler selbst nennen es First-Person-Survival-Horror. Und man kann natürlich auch sich um die Leute rumschleichen oder sie ablenken mit lauten Geräuschen. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Dann machen wir noch mit Benjamin weiter.
Ja, ich habe mir heute unter anderem Dishonored bei Bethesda gegönnt. Und ja, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich hatte ein paar kleine Startschwierigkeiten, um ein bisschen reinzukommen. Weil ich sollte natürlich die PC-Version mir anschauen, habe es dann doch auf der PS3 gespielt. Aber es macht einen wirklich sehr guten Eindruck auf mich. Also vor allem die Spielwelt, die finde ich sehr, sehr stimmig.
Was hast du erlebt für eine Situation?
Das ist dieser Auftrag, bei dem man eine Mrs. Boyle, heißt sie, glaube ich, erledigen muss. Und da muss man sich Zugang zu einer Party verschaffen und startet in einem dieser Abwässerkanäle, wo ja auch haufenweise Ratten wie in der ganzen Stadt unterwegs sind.
Das wollte ich jetzt als gebürtiger Hamelner fragen. Hast du Ratten gesehen?
Genau, ich habe jede Menge Ratten gesehen. Manche davon haben meinen Charakter sogar gebissen.
Und, oh, okay. Ja,
aber man kann sie relativ leicht verscheuchen.
Hättest du Philipp dabei gehabt, hätte er seine Flöte gezogen? Man kann Philipp buchen, ist das richtig? Als Stadtführer in Hameln manchmal.
Ja. Mhm. Aber da habe ich keine Flöte dabei.
Nein, aber die Ratten sind natürlich auch wichtig. Du kannst sie auch mit einer der Fähigkeiten, die habe ich jetzt in dem Fall zwar nicht eingesetzt oder ausprobieren können, aber du kannst die ja auch gegen deine Feinde einsetzen. Mit einer der Kräfte, die man eben hat. Die sind auf jeden Fall sehr spaßig, aber was sich definitiv herausgestellt hat, ist, das Spiel, das wird auf jeden Fall nichts für ballerfreudige Spieler, sondern für Leute, die ja sehr vorsichtig und genügsam mit ihren Ressourcen, die sie haben, umgehen. Gut, wenn es hart auf hart kommt, dann kann man sicherlich auch mal ein bisschen häufiger Gebrauch von den Fähigkeiten machen, die sehr, sehr mächtig sind. Aber man hat eben seinen Vorrat doch relativ schnell aufgebraucht.
An Mana oder was?
An Mana und Nachschub. Gut, man kann sich sicherlich auch hier und da noch ein bisschen was besorgen.
Ja, aber was uns das wirklich bewegt, Benjamin, ist natürlich die Frage, hast du die Frau Boyle getötet?
Nee, die habe ich nicht getötet. Ich habe eines ihrer Doubles unter anderem umgebracht, ja.
Ach, wie in Black Ops Fidel Castro. Genau. Ja, ich finde ja besonders das Design der Spielwelt stimmig. Und mir gefällt an Dishonored der ziemlich unbarmherzige Untertitel Revenge Solves Everything. Das finde ich sehr knackig.
Also was auf das man sich freuen kann. Hast du sonst was gesehen, was sich zu erwähnen lohnt?
Was sich zu erwähnen lohnt? Also dann sprichst du unter Garantie nicht von den vier Neuankündigungen von Blue Byte. Denn da war irgendwie nur Free-to-Play im Angebot. Und,
aber Free-to-Play ist doch nichts Schlechtes, oder?
Naja, es ist zumindest die Zukunft, wenn man vielen Leuten beim Reden zuhört. Mhm. Und, aber es ist ja auch so, es ist offenbar eine sehr, sehr gute Methode, um Geld zu verdienen.
Mhm. Wie bei MS Flight, gell?
Nur leider sind es selten natürlich die Spiele, über die man besonders viel Spannendes erzählen kann. Mhm. Die muss man halt einfach spielen und erleben und entweder so gefallen einem oder nicht. Mhm.
Ich habe immer noch ein bisschen Herzkasper von der Ankündigung, dass Command & Conquer General 2 Free-to-Play wird.
Ja, da ist mir auch das Herz in die Hosentasche gerutscht.
Ja, sie haben klipp und klar gesagt, General 2 wird Free-to-Play. Sie wollen damit einen komplett neuen Online-Service aufbauen, der komischerweise einfach Command & Conquer heißt. Wird vermutlich dann auch in Origin integriert. Also. Und auch dann gleich klipp und klar gesagt, nach General 2 kommt dann Alarmstufe Rot und Tiberium.
Ah, super.
Also die wollen gleich weitermachen mit Free-to-Play.
Und ich kann dir genau sagen, dass du dann wahrscheinlich jeden Spezialangriff dir kaufen wirst und bessere Truppen und ja, der Ausverkauf des Strategie-Genres.
Ja, mit Basenbau stelle ich mir das durchaus schwierig vor, dass da irgendwas Sinnvolles dabei rauskommt. Sagen wir es, wie es ist. Bei Battleforge hat es eigentlich relativ gut funktioniert, der Free-to-Play-Modus. Aber das ist ja auch wieder mit Karten und so.
Ja, ja.
Ganz andere Regeln. Ist auf jeden Fall sehr traurig, dass es Free-to-Play wird. Und jetzt muss man halt mal schauen, was rauskommt.
Man sollte wohl auch nur erwähnen, dass es ja auch keine Kampagne gibt.
Vorerst. Also es wurde versprochen, dass später eine Kampagne kommen soll. Aber ich vermute, dass vorerst heißt, wenn es erfolgreich ist, und da wir alle mit rechnen, dass es nicht so erfolgreich sein wird unbedingt.
Gut, das wird es vielleicht zu weit, aber meiner Meinung nach ist Free-to-Play letzten Endes eine Demo-Version und du musst ja zahlen bei fast allen, wenn du halbwegs Spaß haben willst.
Na, es gibt auch ein paar spannende Free-to-Play-Dinger. Also dieses Tribes Ascent beispielsweise ist ein auch im kostenlosen Modus echt gut spielbarer Online-Shooter.
Ja gut, aber die Frage ist immer, wie lange. Sie müssen es ja gut spielbar machen, wenn sie auf die Masse kommen wollen, aber sie wollen Geld verdienen. Also muss irgendwann der Moment kommen, wo für die meisten Leute, die Spaß dran haben, die Entscheidung einfach nicht mehr am Geld ausgeben vorbeigeht. Und da wäre es mal spannend für die Zukunft irgendwie einen Faktor dazu messen, wie viel man denn reell ausgibt. Und dann wird man wahrscheinlich merken, dass das halt teurer ist als ein Spiel, das du dir einmalig für 49 oder 59 Euro kaufst. Das ist so meine Vermutung, aber das führt jetzt zu weit, wie ich schon sagte. Sagte ich das schon, Tim?
Du sagtest es schon, ja.
Was hast du sonst gesehen?
Ich? Ich habe doch noch gar nichts erzählt.
Deswegen darum frage ich dich sonst. Das andere hast du schon erwähnt. Es lügt mal hier nicht drum.
Das hat Benjamin gesehen.
Du hast dich die ganze Zeit eingemischt und gesagt, dass dir bei Dishonored die Spielwelt gefällt.
Die Spielwelt gefällt mir nicht.
Ach, die gefällt dir nicht?
In Zombie U.
In Zombie
U. Das war jetzt eine Überleitung.
Okay.
Da die Spielwelt von Zombie U technisch leider sehr schwach aussieht.
Okay.
Also, ich hoffe inständig, dass das einfach nur daran liegt, dass da noch nicht das ganze Potenzial der Konsole ausgenutzt wurde, weil es halt ein Launch-Titel werden soll. Und dann wird da ja wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel dran gearbeitet, dass man wirklich alles rausholt. Aber vom Spielgefühl her könnte Zombie U ein richtig schöner Survival-Titel für die Wii U werden.
Und macht dieses zweite Display der große, aus meiner Sicht, Schwachsinnstrend der E3, nämlich der Zweitbildschirm, hat ja jeder Hersteller irgendwie im Programm gehabt oder als Softwarelösung oder Xbox. Macht das Sinn?
Der ist schon ganz sinnvoll. Also ich finde, der ist gut ins Spiel integriert. Bisschen inspiriert, sage ich mal, wurden sie sicherlich von Resident Evil Revelations für den 3DS. Da kannst du ja auch die Räume scannen, um Munition zu finden.
Ja, das Prinzip gibt es ja schon lange auf Konsole, auch in so Geisterhäusern, wo man dann mit einer Taschenlampe und so.
Und das musst du nun halt mit dem Wii U-Controller machen.
Also du drehst dich dann um dich selbst und scannst so.
Sobald du scannst, wird dann...
Stell ich mir schon scary vor,
der
oder?
Raum durchsucht, ja, es ist ganz cool, aber auch ein bisschen ungewöhnlich zu Beginn. Du managst auch dein Inventar über diesen Touchscreen und kannst dann halt deine Lieblingswaffen auf Quickslots legen. Das ist schon alles ganz cool, aber ich muss sagen, ich hatte generell Schwierigkeiten, mich erstmal mit diesem sehr ungewohnten Wii U Gamepad zurechtzufinden.
Das doch ziemlich groß ist.
Ja, ich glaube aber, dass das mit der Zeit sich wieder verflüchtigen wird, aber das führte zu der sehr skurrilen Situation, dass ich, in dem Spiel herrscht wirklich großer Munitionsmangel, dass ich irgendwie gerade bei einem Zombie, den ich gelootet habe, eine Mine entdeckt hatte und dann kam auf einmal von hinten ein weiterer Zombie auf mich zu und ich habe halt panisch mit meinem Gamepad schnell die Mine zu diesem Zombie geworfen und nicht beachtet, dass ich noch daneben stehe. Das war dann ein relativ schneller Tod
für mich. Ah, I see, ja, das ist
Aber dabei habe ich dann auch ein ganz cooles Feature des Spiels kennengelernt, weil jeder Charakter, den man spielt, hat wirklich nur ein Leben. Mhm. Und danach startet man mit einem zufällig generierten neuen Charakter,
der dann halt... Kann man das Ablebensörtchen des vorherigen Charakters finden
und die Sachen einsammeln? Ja, also es gibt halt diverse Umgebungen und in jeder Umgebung ist ein Safe Room und in dem startet halt jeder neue Charakter. Mhm. Und man sollte sogar zu seinem alten Charakter hingehen, um dessen Aufrüstung wieder aufzusammeln. Mhm. Allerdings ist der halt dann inzwischen zur wandelnden Leiche geworden und
man muss ihn umbringen. Das finde ich aber nett.
Ja. Allerdings war das bei mir nicht so und ich habe mich lange Zeit gefragt, woran das jetzt liegt. Und dann habe ich es gemerkt, die Mine hat mich einfach so sehr zerfetzt, dass ich gar nicht mehr zum Zombie werden konnte.
Das finde ich doch
ganz cool. Das war ein ganz cooles Detail. Mhm. Zum Schluss habe ich mich gerecht. Und drei Zombies mit einer Mine
du bist
in
so
die ewigen Jagdrunde gejagt.
Zombie-Töter.
Dann hat mir der nette Franzose den Controller weggenommen. Mhm. Wahrscheinlich, weil er neidisch auf meine
Talente war. Ja, das glaube ich auch, ganz sicher. Aber es klingt jetzt so, als müsse man Zombie U nicht abschreiben nach deinem Anspielen.
Nein, es ist halt technisch mau, aber ist für mich weiterhin ein sehr spannender Wii U-Titel. Mhm. Spannender ist noch Rayman Legends, aber vielleicht lasse ich... erst nochmal wen anders reden.
Nee, wir blenden das ja dann eh nach einer Minute bei dir schon aus, aber dass du dich jetzt wohlfühlst, darfst du noch was zu Rayman Legends erzählen.
In aller Ausführlichkeit. Rayman Legends sieht wunderschön aus und ist ja eine konsequente Fortsetzung von Rayman Origins. Mhm. Wahnsinnig schnelles Gameplay, sehr skurrile Levelstrukturen. Und was mich überrascht hat, ist, dass auch da das Wii U Gamepad wirklich gut eingebunden ist. Also man steuert dann quasi einen fünften Spieler. Und der kann in der Spielwelt ganz viele Dinge anstellen. Also beispielsweise Balken von der Decke schneiden, die halt dann irgendwie neue Wege ebnen. Oder manchmal wird man von riesigen schwarzen Krittern verfolgt. Und die kann man dann, indem man einen Finger vorhält, mit dem Wii U Gamepad zurückhalten und aufhalten. Und das hat mir wirklich gut gefallen, weil halt der zweite, also der Spieler auf dem Wii U Gamepad dann nicht irgendwie eine passive Rolle spielt, sondern wirklich aktiv dabei ist. Mhm. Das ist bisher mein großer Pflichttitel für den Wii.
Ja, aber wo du sagst, dich würde es nicht oder dich hätte es positiv überrascht, dass das Wii U-Pad gut eingebunden ist. Also ich würde eher sagen, es wäre doch eine böse Überraschung, wenn das nicht der Fall wäre bei einem Wii U-exklusiven Spiel. Ne? Denn was die Erfahrung des Tages heute auch gezeigt hat, so ein bisschen zum Beispiel bei Assassin's Creed, das 3, das ich mir bei Ubisoft angeschaut habe, also da scheint das ja zum Beispiel nicht unbedingt so der Fall zu sein. Ne?
Also dass es irgendwie gut eingebunden wird in der Wii U.
Also der Kollege, der uns die Demo da entsprechend vorgespielt und kommentiert hat, der hat keinen Blick auf sein Wii U-Pad verschwendet und hat das im Prinzip mit Sticks und Tasten genauso gesteuert wie mit einem stinknormalen Controller
auch. Finde ich aber auch nicht schlimm.
Finde ich nicht schlimm. Das Problem ist natürlich nur, wenn du keinen Pro-Controller dabei hast, weiß ich nicht, dann steuerst du mit einem klobigen Ding in der Hand das Spiel genauso, wie das mit dem Xbox-Controller viel angenehmer haben könntest.
Was man aber auf jeden Fall nochmal sagen kann, also mit den Spielen Zombie U beispielsweise und Rayman Legends muss sich Nintendo zumindest keine Casual-Vorwürfe gefallen lassen, beziehungsweise Ubisoft. Weil also da ist die Steuerung teilweise schon so komplex, dass wahrscheinlich jeder Casual Gamer in die Flucht geschlagen werden würde. Also das sind schon Titel, die auch für Core Gamer spannend sind. Mhm. Ich verstehe Nintendo derzeit nicht so ganz.
Ich verstehe nicht, warum sie auf der Messe sind, aber das versteht auch Uwe Bassendowski nicht, der Chef der Konkurrenzfirma Sony in Deutschland, mit dem ich ein Kamingespräch führen durfte, also ich und 9 oder 10 andere Journalisten. Und die hatten es doch tatsächlich geschafft, nachdem ich da im Jackett bei heißem Wetter endlich im Hotel angekommen war, den Kamin anzuzünden. Also wir haben im Hochsommer bei draußen 27 Grad, saßen wir dann nicht sehr weit von einem angezündeten Kamin entfernt. Ich weiß nicht, welcher perverse Einfall das bewirkt hat. Und dann konnte man eben so mit dem sprechen, während man aß. Und also mit dem Uwe Wassendowski, mit dem Deutschlandchef. Und das war eigentlich auch ganz interessant, weil er so ein paar Zahlen zu PS3 gesagt hat. Also es sind aktuell 3,5 Millionen verkaufte PS3 in Deutschland. Bis Jahresende wollen sie 4 Millionen schaffen und bis zum Ende der aktiven Lebenszeit sogar 6 Millionen. Und die wiederum hat er mit 2 bis 3 Jahren angegeben. Und das klang für mich jetzt nicht unbedingt so, als würde nächstes Jahr schon die PS4 erscheinen von Sony aus. Aber natürlich hat er dazu nichts gesagt. hat sich beklagt, dass er nicht mal mehr singen dürfte bei den Sony Picards in Köln, dass es aber ein Zeichen der Internationalisierung sei und so weiter und so fort. Zu der PS Vita hat er interessanterweise nur weltweite Zahlen gesagt und die liegen bei beeindruckend schlechten 2,2 Millionen, was wirklich nicht viel ist. Die Nintendo hat also das, ja, also grob das 10-fache oder das 8- bis 9-fache geschafft, in einem Jahr länger, muss man natürlich sagen, aber trotzdem, also in der installierten Basis gibt es einen riesen Unterschied zwischen 3DS und PS Vita. Und jetzt, das hat mich auch überrascht, weil ich bin ja eher der Meinung, bringt doch endlich mal gescheite Spiele für Vita raus, so für meiner einer, für die Älteren, auch mal ein Strategiespiel, mal ein Rollenspiel, das den Namen verdient. Aber nein, es sollen diese eher zu die Action-Titel kommen. Und es soll dann vor allem jetzt auch an die jüngeren Mädchen gedacht werden. Und das fand ich eine etwas beängstigende Aussage, was so das zukünftige Spieleportfolio anbelangt. Aber ja, also es war ganz lustig, also wie gesagt, Verkaufszahlen und Leipzig, Rückkehr sieht er nicht. Köln findet er A, toll, so tolle Jugendkultur hier und B ist halt die internationale Anbindung da und die sei halt in Leipzig gar nicht da gewesen. Das fand ich ganz interessant. Ich war heute Morgen schon mal im selben Hotel bei Sony. Übrigens vielen Dank, Sony, dass wir hier zu 8 sein dürfen und eigentlich immer einer von uns auf dem Weg ins Radisson ist oder auf dem Weg zurück vom Radisson, was immer so 10, 15 Minuten dauert. Und das war ein bisschen peinlich, weil ich kam auch noch 5 Minuten zu spät und dann warteten wirklich so sämtliche Media Molecule Gründer auf mich in einem Zimmer und waren ganz begeistert, dass ich endlich kam. Und das war eigentlich ganz nett. Die haben natürlich das Tearaway, das ihr ja auch schon auf, oder du, also auf der Sony PK gesehen hast. Und es ist eben kein, wie ich von dem Video aus erstmal schloss, messerscharf, Little Big Adventure in 2D im Paper Mario Look, sondern es ist ein Abenteuer. Das war ihnen, also ein Adventure haben sie es die ganze Zeit genannt. Das war ihnen ganz wichtig, aber halt eines, wo man wieder super kreativ sein kann und ein Bild von Christoph, wie er gerade gelangweilt mir zuhört, schießen und dann sofort in die Spielwelt einbauen kann. Und ja, also sie waren sehr begeistert und kamen auch echt nett drüber. Und das lustigste Feature, ich weiß nicht, ob das schon so bekannt ist, man kann dann tatsächlich Kreationen, die man da im Spiel irgendwie erstellt, sich ausdrucken lassen als Falt-Origami. Und zum Beweis haben sie so einen komischen Papierelch auf den Tisch gestellt. Also das finde ich mal ganz nett. Wenn du, Tim, deine kranken Fantasien da verwirklichst und dann
bitte?
Kannst du dir das als Trophäe quasi aufs Bett stellen.
Nee, das sah auch gestern auf der Pressekonferenz sehr schön aus. Also da muss man ja zumindest mal sagen, dass Sony auf die Kritik von der E3 reagiert hat und jetzt wirklich mal ein bisschen was für die Vita gezeigt hat. Ist halt auch dringend notwendig, aber...
Ja, aber trotzdem, ich weiß nicht, ob solche Spiele sind, mal ganz ehrlich, also ich habe halt meine spielerischen Vorlieben und für die PS Vita hätte ich jetzt mal ganz, ganz langsam ein Runden-Taktik-Spiel, einfach mal ein Runden-Taktik-Spiel. Ich hätte mal gern ein gescheites Rollenspiel dafür. Das sind noch wichtige Spiele-Genres für so ein Handheld.
Schlag doch 2K mal vor, dass sie XCOM einfach auf die Vita
XCOM bringen. Könnte ich mir fantastisch vorstellen. Das wäre problemlos auf diesem Gerät zu spielen, aber ich weiß nicht, ob der Traum erhöht wird und ob sich Take-Two herablässt für eine Konsole, die in Deutschland sich ein Bruchteil von 2,2 Millionen Mal verkauft hat, überhaupt was zu entwickeln. Ja, und dann habe ich sogar noch ein Spiel gesehen, weil ich mache ja doch so auch so ein bisschen Business-Termine, und das war Deadpool bei Activision. Sagt euch das was?
Ich weiß nur, das ist ein Comic.
Ja. Genau, das ist einer dieser Superhelden von Marvel, die kein Schwein kennt. Aber das Lustige an Deadpool, dem Helden, ist, dass der völlig durchgeknallt ist. Also der hört Stimmen und in den Comics, die ich nicht kenne, das hat man mir halt so erzählt, wird das durch verschiedene Sprechblasen so halt angedeutet. Und im Spiel hörst du ihn halt in verschiedenen Stimmen reden und er redet halt ständig auch mit dir. Also du kriegst im Tutorial nicht gesagt, drücke die A-Taste, sondern er sagt dir, hey, drück jetzt mal die A-Taste, dann springe ich da, und das finde ich schon ganz lustig, weil es in die Meta-Ebene geht und weil der halt wirklich relativ sarkastisch lustige Sprüche ablässt. Ansonsten schien es mir ein weiterer dieser gefühlt 423.000 Marvel und sonstigen Superhelden-Hero-Umsetzungen zu sein, wo man halt so ein Combo-Kampfsystem hat. Und ich frage mich, kann man mal Adventure vielleicht machen zu einem Superhelden oder ein 3D-Action-Spiel? Muss es immer dieser Stil sein? Ich meine, nichts gegen Batman Arkham City. Top of the Pops und ist ja auch Open World und alles. Aber es gibt mir zu viele Spider-Mans und so weiter. Transformers ist ja vielleicht noch eine positive Ausnahme, aber die meisten dieser Spiele scheinen mir echt aus dem Klon-Baukasten zu stammen.
Das kann man auch über die meisten Shooter sagen, ne?
Ja, aber es geht ja hier um ein Szenario, das in nur einem Genre sich manifestiert. Wie in Walking Dead zum Beispiel, gibt es
Adventure-Action. Ja, nee, ich meinte aber eigentlich, wenn man sich eine Lizenz kauft, ob das nun zu einem Comic ist oder ob das zu einem Film ist, was machen die Entwickler daraus? Die machen entweder einen Shooter draus oder sie machen sowas draus.
Siehe Star Trek, ich meine, ich kenne mich echt nicht aus mit Star Trek. Und Trekkie-Fans habe ich immer möglichst aus gebührendem Abstand betrachtet. Aber selbst ich weiß, dass Spock kein Shooter-Kämpfer ist, sondern mit Logik die Probleme dieses Weltalls löst. Mit Waffenlogik. Ab und zu greift er mal seinem, ich mach das mal nicht vor, mit seinem Vulkaniergriff und dann erstarrt der oder stirbt oder was auch immer, aber Entschuldigung.
Logik ist ein weit zu fassender Begriff. Das würde dir auch Spock sagen.
Außerdem ist das doch jetzt eh alles ein Alternativuniversum und so, die neuen Filme, von daher. Okay. Spiel Elite Force. Das ist immer noch cool.
Was hast du gesehen?
Ich war den halben Tag bei EA und habe haufenweise Spiele gesehen. Mhm. Und ich denke, am interessantesten für euch ist an dieser Stelle Crysis 3. Da durfte ich den Mehrspielermodus anspielen. Da wurde ja gestern in der Pressekonferenz der Hunter-Modus, das ist einer von 8 Spielmodi im Mehrspielermodus, angekündigt. Und in Crysis 3 übernehmen 2 von 16 Spielern auf dem PC bzw. 12 Spielern auf der Konsole die Rolle von Jäger, deswegen Hunter-Modus, und müssen die restlichen Spieler, die quasi, denn ihr Schiff ist abgestürzt und die müssen jetzt, bis das nächste Schiff kommt, einfach überleben, so 5-10 Minuten. Und die Hunter, die haben den Vorteil, dass sie ständig unsichtbar sind, also sie haben einen speziellen Nanosuit, wo immer unsichtbar ist, aber sie können nur den Bogen benutzen als Ausgleich. Mhm. Dafür haben wir natürlich die Soldaten Zugriff auf Granaten, die Leute sichtbar machen und allerlei
Waffen. Also so typische asynchrone Paarungen, genau, halt.
Exakt. Und wenn ein Hunter einen Soldaten umgebracht hat, dann respawnt der auch wieder als Hunter. Also am Schluss steht dann quasi nur noch einer da, wenn es gut läuft, von den Soldaten, und dann gewinnen die Anteil. Wobei es in den Spielen, die wir gespielt haben, haben tatsächlich die Soldaten am meisten gewonnen. Scheinbar waren wir taktisch nicht so gut im Hunter-Team. Mhm. Aber es hat eben was von diesem Predator-Feeling, dass man eben da durch die Gegend schleicht und versucht, aus dem Hinterhalt die ganzen Leute umzubringen. Es sah sehr spaßig aus in dem Moment. Mhm.
Ich bin ja immer noch sauer, dass Crysis 2 nie gesund gepatcht wurde. Ich kann das mit dem High-Texture-Pack nicht spielen.
Du meinst das Quicksave?
Ja, sobald irgendein Speicherstand erstellt wird und ich dann sterbe und ich den Speicherstand laden möchte, passiert einfach gar nichts. Also ist meine einzige Möglichkeit, mit High-Texture-Pack das Spiel durchzuspielen, nicht zu sterben.
Hast du noch was gesehen?
Ich habe auch SimCity gesehen und das hat sehr gut. Also ich habe es nicht nur gesehen, ich habe es sogar angespielt. Das war wohl die erste Tutorial-Mission, also war mit der Einführung allem. Und das hat selbst auf den niedrigen Details, wegen der Performance wahrscheinlich noch, weil es eben eine Vor-Alpha-Version war, sehr gut ausgesehen. Sehr viele Details, sehr viel Bewegung drin. Also der Glassbox-Engine muss man wirklich nicht mehr so in den Diagramm oder so wälzen. Man sieht auf den ersten Blick, was ist der Stand. Und auch wenn man jetzt ein neues Gebäude baut, eine Feuerwehr oder sowas, dann wird einem schön auf der Straße angezeigt, diese Linien, die man auch aus den Trailern kennt, wo dann der entlang blinkt, was da, wie es transportiert wird und so, wie weit es sich läuft. Das ist sehr, alles sehr intuitiv und macht es einfacher, dieses sehr komplexe System, also es ist Wahnsinn, wie tief das runtergeht, zu verstehen und auch dann umzusetzen. Und dank der vielen neuen Möglichkeiten, also vor allem die kurvigen Straßen und so, die eröffnen viele neue Möglichkeiten, taktisch vorzugehen, seine eigene Stadt so aufzubauen, wie man es gerne hätte. Der eine Entwickler hat uns zum Beispiel auf dem iPhone gezeigt, da hat jemand aus dem Team der R2-D2 nachgemalt mit den
Straßen und so weiter.
Straßen und, so. Und es wäre sogar eine funktionierende Stadt gewesen. Mhm.
Aber sag mal, das ist doch online always, oder?
Es gibt diesen SimCity World Modus, nennt sich das. Man ist dauer-connected mit dem Internet und das sehe ich auch etwas kritisch, weil man ist nicht nur einfach online, sondern die Online-Welt hat auch Auswirkungen auf die eigene Welt. Sprich, es gibt einen globalen Markt, weil wir dann eben so Öl oder andere Rohstoffe gehandelt. Und der Gedanke der Entwickler ist, dass man sich dann daran orientiert und eine entsprechende Stadt erstellt, wo diesen Rohstoff quasi entweder herstellt, weil man ausnutzen möchte, dass er jetzt gerade billig ist, oder wenn er teuer ist, dass man da eben mehr Einnahmen dann kriegt und so weiter.
Also man spezialisiert seine Stadt auf eine Ressource, wie zum Beispiel Köln auf Döner.
Genau, so ungefähr. Es geht eigentlich mehr um Industrie oder Unterhaltung und sowas, Casino. Aber man muss seine Stadt spezialisieren, dann hat man natürlich andere Gebäude zur Auswahl und so weiter.
Kann man es auch noch rückgängig machen später?
Die Entwickler wollen natürlich, dass du mehrere Städte erstellst.
Also ja, klar.
Das ist ja wieder dieses Regionsystem, das glaube ich schon in SimCity 3000 sogar dabei war. Nur halt jetzt eben global gesehen, hat dann jede Stadt ist mit jeder anderen Stadt verknüpft und so. Wie gesagt, die Online-Komponente ist definitiv komplett ins Spiel integriert. Ich sehe es kritisch als jemand, der gerne alleine baut, weil ich eben dann von außen beeinflusst werde. Aber ich freue mich richtig drauf. Also das können richtig geniales
Spiele. Das ist ja ein Gott, dass Always Online vielleicht auch mal trotzdem gut ist oder zumindest nicht stört. Ja, sonst, wir sind schon relativ lange am Reden. Wir haben unsere GG-Reporter getroffen, also der Teil, der heute schon da war. Und mit Pressekarten dann auch rumlief. Und sind, glaube ich, Philipp als Moderator dieses Podcasts, was meinst du, am Ende dieses Podcasts so langsam angekommen?
Wir wären damit am Ende dieses Podcasts angelangt. Wir sagen Tschüss und bitte schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein.
Und zwar morgen Abend.
Genau, an derselben Stelle. Tschüss.
Tschüss.